Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig.
Der Podcast wird gesponsert vom ACS Schweiz, Ihrem zuverlässigen Partner für alles rund ums Automobil. www.acs.ch.
Ja, das ist Bern einfach am 6. Januar 2025, das erste Bern einfach im neuen Jahr. Wir hoffen natürlich, ihr seid alle sehr gut gerutscht, einen schönen Festtag gehabt und so weiter. Neue Epoche ist am Anbrechen. Wir sind jetzt wieder aktuell da, jeden Tag am 5. aktuell. Alles, was wir wissen über Bundespolitik, Berner Politik, aber natürlich auch, was in den Kantonen läuft und was auch auf der Welt läuft. Also alles, was ihr wissen müsst, habt ihr in 20 Minuten bei Bern einfach am 5. am Abend gehört auf nebelspalter.ch. Tönt uns zuhören. Und gut, Gott sei Dank haben wir heute können anfangen, weil hätten wir natürlich auch nicht gedacht, dass gerade die Aktualität uns sofort überrollt. News aus Bern, Dominikum, wo geht's?
Ja, der Gerhard Pfister, Präsident von der Mitte, hat heute beim traditionellen Dreikönigsgespräch mitteilt, dass er Ende Juni abtritt als Präsident von seiner Partei. Er bleibt Nationalrat und er hat sich alle anderen Optionen ebenfalls offen gehalten.
Genau, und du sagst es natürlich jetzt schon sehr vornehm, die neuen Optionen, andere Optionen sind nicht irgendwie CEO von der UBS oder Präsident vom Schwingerverband oder ich weiss nicht was, irgendetwas bei der UNO, sondern beim Gerhard Pfister redet man schon seit Jahren über seine Bundesratsambitionen. Vielleicht einmal das erste Mal, Dominik, ist das eigentlich fair? Hat er selber je etwas dazu gesagt oder ist das einfach ein Gerücht, das er nicht mehr wegbringt?
Ja, man geht halt in Bern davon aus, dass wer da in Bern tätig ist, auch die Ambitionen hat. Er selber hat heute wiederholt, dass sie den sibyllinischen Satz, wo eben eigentlich Leute sagen, die so Ambitionen haben, die Frage stelle sich jetzt nicht, darum dürfen sie sie nicht beantworten.
Ja, gut, offiziell stellt sie sich nicht, aber er wird über den Festtag nichts anderes überlegt haben. Also gut, jetzt sind wir mal ein bisschen nicht unfair, aber vielleicht ein bisschen spekulativ. Also, es ist ziemlich sicher, dass das wahrscheinlich der letzte Moment ist, wo er noch Bundesrat werden kann. Und von dem her, wie beurteilst du das Timing? Ich finde es hervorragend.
Ja, das Timing ist nicht schlecht. Wenn es so wird sein, wie wir ja seit fast ewig vermutet, dass Viola Amherd im Sommer zurücktritt, dann ist er parat und dann ist er sicher. Dann kann er auch zur Fraktion gehen und sagen, schaut, ihr mögt mich zwar nicht, aber ich habe so viel Gutes für euch da. Ihr habt alle eure Posten behalten im National- oder Ständerat. Dank mir, dank dieser Neuerfindung von der CVP zur Mittepartei, darum möchte ich jetzt gerne aufs Ticket kommen. Und das ist dann schon so, obwohl man ihn nicht mag, immer noch nicht mag, man kommt fast nicht an ihm vorbei, aber er wird es nicht unbedingt allein darauf schaffen.
Genau, und es ist deswegen meiner Meinung nach auch klar gewesen, dass er müsse sicher sein, dass er vorher, vor dem Rücktritt von der Viola Amherd, seinen Rücktritt erklärt. Oder? Weil, nehmen wir jetzt einmal an, es wäre so passiert, wie ich ja prognostiziert habe, mit meiner unglaublichen Prognosekraft, die legendär ist, dann wäre ja Viola Amherd Ende Jahr zurückgetreten. Und dann hätte der Gerhard Pfister selbstverständlich können sagen, ich trete jetzt zurück, aber das hätte dann viel mehr ein Geschmäckchen gehabt. Dann hätte man viel mehr gesagt, ja, wieder Fahnenflucht, ja, er hat da die eigenen Ambitionen das Wohl der Partei gestellt. Und das kann ihm jetzt eigentlich niemand vorwerfen. Im Gegenteil, er hat sich jetzt wirklich aufgeopfert für die Partei. Hat ja schon eigentlich bei der Wahl von der Amherd, hat er ja eigentlich auch schon Bundesrat werden wollen, hat dort nicht können, weil er eben Präsident war, ist er nicht in Frage gekommen. Und jetzt hat er eigentlich das erste Mal CVP Mitte, sagen wir jetzt, wieder zum Erfolg gebracht. Ja, also ich muss sagen, Dominik, ich finde, das Timing ist, also besser kann man es gar nicht machen.
Nein, eigentlich nicht. Aber der Zeitpunkt ist ja recht. Weißt, er hat jetzt das Amt auch 9 Jahre gemacht. Also man kann ihm nicht vorwerfen, ja, dass er nach 3-4 Jahren und einmal Nationalratswahlen gegangen ist. Sondern er hat es 9 Jahre gemacht. Er hat auch viel für die Partei gemacht. Ich habe es auf nebelspalter.ch ein bisschen zusammengefasst. Weißt, er ist angetreten. Die Partei war in einem kompletten Schlingerkurs gewesen. Sie hat keine Führung gehabt. Jede hat gemacht, was sie wollte. Er hat natürlich immer noch Koalitionen mit rechts und mit links gemacht. Ich glaube sogar mehr als je. Aber er hat es viel gezielter gemacht. Das ist der grosse Unterschied. Ich glaube, er ist schon auch ein politischer Opportunist. Das musst du wahrscheinlich sein, wenn du in der Mitte bist und Parteipräsident. Aber er hat es strategisch viel geschickter gemacht als alle seine Vorgänger in den letzten 30 Jahren. Das muss man, glaube ich, festhalten.
Genau, also wir sind jetzt gerade mal bei der Bilanz, das ist nämlich interessant. Erstens würde ich sagen, es hat ihm niemand zutraut, dass er als Präsident Erfolg kann haben, weil er hat eindeutiges Image gehabt vom Konservativen. Er ist, du hast es vorher erwähnt, er ist in der Fraktion auch dann nicht beliebt gewesen. Er ist eigentlich nie richtig beliebt gewesen, außer die Leute, die ihn mögen haben, die sind alle gegangen. Das sind die Konservativen, die jetzt einfach sich zurückgezogen haben, pensioniert worden sind und so weiter. Viele Innerschweizer und so weiter. Das ist noch die alte bürgerliche KK, CVP gewesen. Die haben den Pfister natürlich immer geschätzt, aber die anderen nicht so. Also man hat eigentlich erstens nicht zutraut, dass er Erfolg hat mit dieser Partei, weil alle gemeint haben, vor allem natürlich die vom linken Flügel, haben immer gemeint, ja, der ist dann viel zu rechts, den verlieren wir total. Aber ich muss sagen, er hat sich wie neu erfunden. Oder? Am Anfang hat er ja zuerst, glaube ich, schon auch gemeint, ich gehe jetzt richtig KK. Oder? Er hat dann die Islamdebatte hat er doch gebracht, Wertedebatte. Das Konservative, wo er ja ist, ich meine, wir wissen es ja, er ist ein Konservativer eigentlich, wie er immer im Bilderbuch steht.
Aber er ist auch ein Wirtschaftsliberaler, oder? Er ist ein klassischer, das ist die alte Innerschweizer CVP. Wirtschaftsliberal, sozialkonservativ. Er ist das letzte grosse Aushängeschild von dem. Er hat auch, ich habe das in meinem Text unten dran verlinkt, etwas geschrieben. Wir haben das dann in der Basel-Zeitung gebracht, eine kürzere Variante davon. Für den Schweizer Monat hat er den ursprünglichen Text gemacht, der hat geheissen, für eine bürgerliche Trendwende. Du erinnerst dich vielleicht, wo er sein ganzes Menschenbild aufgezeigt hat. Der Mensch ist eigenverantwortlich für sein Leben zuständig. Der Staat springt nur ein, wenn er muss. Und nur für die, die unverschuldete Probleme gerade, das ganze katholische Soziallehre unter starker Betonung vom Personalitätsprinzip, von der später dann komplett vergessen hat. Auch linke Journalisten haben ihn heute darauf angesprochen, auf den Weg, wo er zurückgelegt hat, eben vom Konservativen zu dem, der mit dem Cedric Wermuth, dem SPK-Präsident, Deals macht. Er hat heute gesagt, also er hat sich nie verändert. Er hat sich überhaupt nicht geändert. Er sei immer noch der gleiche Gary Pfister. Er hat sich, das hat er dann doch noch angefügt, doch ein bisschen einmitten. Das müssen wir als Parteipräsident. Es sei, und das ist ein Zitat, es sei schon ein Unterschied, ob man Präsident von der Mittepartei sei oder sogar Mitte-Nationalrat. Und wir können dann gespannt sein, wenn er dann nur noch sogar Nationalrat ist, ob er wieder der Gary Pfister von früher wird.
Also eben, ich glaube, das stimmt eigentlich. Also ich glaube nicht, dass er jetzt da, wo er da geschrieben hat im Monat, dass er nicht mehr dieser Meinung ist, sondern er ist, glaube ich, relativ schnell zum Schluss gekommen, der konservative Kurs, der wird einfach nicht gereicht, vor allem von der Fraktion. Ich bin immer noch überzeugt, dass bei den Wählern das gut angekommen ist. Ich glaube, dass die alte CVP eigentlich in der Innerschweiz ein grosses Potenzial gehabt hätte. Ich meine, man sieht ja, wie stark die SVP ist in der Innerschweiz. Also, das ist ja
nicht Gott gegeben,
dass die SVP das alles nimmt. Und ich meine, ich habe immer gedacht, die CVP hätte müssen wie 1848 sagen, die katholischen Land, dort sind wir einfach die Mehrheitspartei, da haben wir eine Vetomacht in der Eidgenossenschaft. Können wir machen, was wir wollen. Er hat aber offensichtlich schnell gemerkt, das geht nicht. Und dann, klar, er ist natürlich Präsident von der alten CVP, wo halt, dort stimmt es ja schon. In der Sozialpolitik haben sie natürlich immer Kompromiss gemacht mit der SP. Das ist ja schon lang. Das ist nichts Neues gewesen, oder? Genau, und man hat das, die Bürgerlichen, also ich rede jetzt vor allem von der FDP früher, aber auch der SVP, aber vor allem der FDP, hat das ja der CVP immer vorgeworfen. Hat ja immer gesagt, ja, eben, in der Sozialpolitik kann man mit euch nicht zusammenarbeiten, da sind wir immer mit den Linken. Also, es wäre falsch, wenn man jetzt das alles im Pfister vorhebt, oder, und sagt, ja, du hast da die vielen neuen Kompromisse gemacht, das stimmt nicht. Das hat die CVP immer gemacht und hat Mitte. Und dadurch, dass er noch die BDP, und ich glaube, das ist eigentlich, muss man schon ehrlich sein, das war eigentlich der Geniestreich, dass er das geschafft hat. Sind wir ja auch skeptisch gewesen, haben das Gefühl gehabt, das C aufgeben bringt nichts. Wir haben gemeint, die BDP als reformierte Trötzli-Partei, die kannst du nicht integrieren, das bringt dir nichts. Ist aber eigentlich gelungen.
Das ist gelungen und er hat das heute so in einem Nebensatz, ist noch interessant gewesen, so erklärt. Er hätte eigentlich bei den Wahlen 2019, das ist 3 Jahre, ist er dort Präsident gewesen, hat es wie probiert und er hat gemerkt, wir haben können Partei konsolidieren, aber mit dem Namen einfach keine Wählerschichten neu ansprechen. Und dann hat er gesagt, hat man so eine Potenzialanalyse gemacht, die hat GFS Bern für ihn gemacht, also der Lukas Golder, und das Potenzial sei bei 18%. Aber man müsse das C wegbringen, eben zum können, sagen wir halt, ja, bei einer Gesellschaft, die vorgeschritten säkular ist, können Leute ansprechen, die einfach die Mitte wenden. Und er hat heute auch gesagt, dass es eigentlich eine Kontinuität gibt, dass man einfach den Namen gewechselt hat. Und das stimmt ja schon. Weißt du, auch heute wieder hat man betont, man ist gegen Polarisierung, man hebt das Land zusammen und so. Und wenn man länger in Bern unterwegs ist, dann hat man das alles schon mal gehört. Das sind nämlich die Sprüche gewesen, wo die CVP schon in den 90er Jahren und dann ganz extrem unter dem Präsident Christoph Darblay aus dem Wallis oder gebracht hat. Das ist an sich, wir halten die Schweiz zusammen. Das ist, glaube ich, der Hauptwahlspruch gewesen. Jetzt bin ich nicht mehr sicher, 2003 oder 2007. Aber das ist natürlich schon, er hat an dem nichts geändert. Er ist einfach mehr und die Zusammenarbeit mit dem, das ist mir wichtig, mit der SP, viel gezielter hat er eben bei sozialpolitischen Fragen, im Gesundheitswesen, im Sozialstaat, bei der AHV, dort hat er viel gezielter mit der SP zusammengeschafft.
Also wenn wir jetzt hier Bilanz ziehen, dass ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, erstens gut, ich finde ihn wirklich, ich finde ihn ja einen guten, ich finde ihn einen guten Politiker, dann muss man eigentlich schon sagen, ja, er ist sicher einer von der erfolgreichsten Parteipräsidenten, wo CVP-Mitte je gehabt hat. Da muss man einfach sagen, und dann muss man vielleicht noch einschränken, gut, Parteipräsidenten sind früher bei der CVP nie so wichtig gewesen, sind Generalsekretäre fast einflussreicher gewesen. Aber jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, ich sage es jetzt als Historiker, je nachdem, wie die Wahlen rausgehen, rauskommen jetzt nächstes Jahr, aber ich finde, in zwei Jahren, meine ich, ja, er gehört schon zu den Leuten, wo man kann sagen, Martin Rosenberg ist wahnsinnig wichtig für die neue CVP. Ivan Rickenbacher ist einer der wichtigsten Köpfe für die neue CVP, ob mit Erfolg oder nicht, spielt keine Rolle. Und da muss ich sagen, da gehört der Gerhard Pfister auch dazu. Also von dem her ist eine historische Leistung, die er gemacht hat. Er hat eine Partei, die überhaupt nicht mehr an sich geglaubt hat, die sich eigentlich wirklich praktisch schon aufgegeben hat und so weiter. Hat er als letzter Mohikaner, niemand hätte ihn wollen, aber es hätte auch niemand anders wollen, das Amt übernehmen. Genau. Und alle haben gemeint, ja, ja, der rechte Zucker Pfister hat dann gar keine Chance und dann, ja komm, jetzt hängen wir doch das an und dann ist er sowieso noch ruhig. Dann haben wir nämlich auch in der Fraktion nicht mehr Ärger mit ihm, das kommt dann noch dazu. Es ist völlig anders rausgekommen. Er hat einen Erfolg gehabt, er hat die Partei wieder zu einem Thema gemacht, dass jetzt sogar eine FDP muss zittern. Ich meine, das ist schon erstaunlich. Und so kommen wir jetzt nämlich auch gerade zum grossen Thema natürlich. Ist klar, es gibt einerseits Diskussion Nachfolger von der vom Präsidium von der CVP Mitte, sage ich jetzt wieder einmal. Aber das Thema tun wir mal ein bisschen vertiefen. Das ist jetzt nicht so interessant, sondern das andere, wie viel interessanter ist, ist natürlich, was heisst das für Bundesratszusammensetzung in den nächsten paar Monaten? Was ist da deine Prognose?
Ja, es ist ja heute eben ein Kommentar von der Christina Neuhaus, Inlandchefin von der NZZ, erschienen. Sie behauptet, es gäbe ein langweiliges Politikjahr, weil es nicht so wahnsinnige Volksinitiativen so ein bisschen kommen werden. Schon das würde ich ein bisschen bestreiten, weil im November könnte die Neutralitätsinitiative kommen. Das gibt eine grosse Auseinandersetzung. Aber noch viel mehr tut sie sagen, ja, vielleicht passiert ja im Bundesrat nichts, ausser eben vielleicht Frau Amherd tritt zurück und möglicherweise gleichzeitig Ignacio Cassis. Tut sie so ein bisschen sagen, was bedeutet das? Ja, natürlich, dass die Mitte sich müssen überlegen, wie tun wir auf das reagieren, wenn Viola Amherd allein zurücktritt. Ja, dann gibt es eher eine langweilige Wahl. Wir haben das schon letzten Sommer geschrieben. Ich rechne nicht damit, dass es der Gerhard Pfister wird. Ich glaube, es wird dann der Martin Gandinas aus dem Bündnerland, einfach weil er beliebter ist in der Fraktion und auch in den beiden Räten. Aber das werden wir dann sehen.
Ja, und das kommt jetzt schon darauf an, wie dann nachher die FDP und die SVP reagieren. Und ich muss jetzt ehrlich sagen, also als SVP und als FDP würde ich jetzt eher wahrscheinlich auf den Gandinas gehen. Vor allem als SVP, nicht auf den Gandinas gehen, sondern eher auf den Pfister, also vor allem die SVP. Bei der FDP dort gibt es Animositäten, das ist einfach, die zwei Parteien haben immer noch den Kulturkampf ab und zu in den Knochen. Das spielt ein bisschen Rolle und der Pfister ist natürlich ein Kulturkämpfer, das ist klar. Also der hat da die Tradition. Aber was ich interessant finde, und das habe ich in der Zürich-Zeitung bemerkenswert gefunden, weil es nämlich ein bisschen verborgen worden ist, du hast es, glaube ich, schon einmal gesagt, in Bern einfach. Es ist nämlich genau der Punkt, oder? Wenn die FDP ihren zweiten Sitz retten vor den Wahlen ist es eben eigentlich genial, wenn der Gassis zurücktreten würde. Weil dann kann die Mitte nicht kommen und sagen, wir wollen gerade auf das Mal zwei neue Sitze, Vakanzen mit einem Ergebnis. Ich meine, sie sind jetzt, es ist jetzt nicht gerade ein Erdrutschsieg gewesen, was sie bei den letzten Wahlen gemacht haben. Also, sie könnten es nicht begründen. Und dann hätte die FDP Ruhe. Und von dem her muss ich sagen, erstens glaube ich ja, kann gut sein, dass sie sogar im Gassis das nachlegen, weil er ist nicht so schaurig gut abgestützt in der Partei. Die Leute sind unzufrieden mit ihm, auf jeden Fall. Ich sage es jetzt mal relativ vornehm. Und das Zweite, was auch ganz wichtig ist, ist natürlich, und das spielt beim Pfister auch eine Rolle, das Rahmenabkommen ist so schlecht. Und jeder, der einen politischen IQ hat, über, sagen wir jetzt mal, 33, weiss, das wird irrsinnig schwierig, das durchzubringen. Das ist ein absoluter Vernichtungskampf. 4 Jahre lang wird er einem das beschäftigen. Beim Pfister bin ich überzeugt, er ist total dagegen. Er findet es nicht gut. Also bin ich völlig überzeugt. Und man hört ja auch ein bisschen aus der Aussenpolitischen Kommission, wie er sich einmal äußert und so weiter. Also relativ klar. Er hat doch gewusst, dass er in der Partei eine Mehrheit nicht anbringt für seine Position und nachher muss er etwas vertreten, wo er eigentlich einfach wirklich nicht daran glaubt. Und beim Gassis habe ich ein ähnliches Gefühl. Ich meine, das haben wir ja gesehen an dieser Pressekonferenz. Du bist gewesen. Ich meine, die haben ja alle ein Gesicht gemacht. Wie sagt man dem? 3 Tage Regengesicht.
7.
Die gemacht. Die sind, oder 7 Tage. Die sind nicht überzeugt von dem. Und deshalb habe ich das Gefühl, Gassis, für ihn wäre es ein super Abschluss. Er könnte sagen, ja, im Juni oder so, wenn dann das paraffiert ist und so weiter, dann gehe ich als der grosse Schöpfer vom Rahmenabkommen 2.
Und ich überlasse das meinen Nachfolger, also zum Beispiel eben Beat Jans, der ja gerne wahrscheinlich ins ETA wechseln. Das sehe ich auch so und es ist taktisch sicher gut, wenn die FDP ihren Sitz retten will. Und es ist auch richtig, jetzt der Rücktritt vom Gerhard Pfister. Das ist schon so. Er entlastet sich von dieser Rolle, die er müsste haben als Moderator in seiner Partei. Er selber hat schon verschiedentlich gesagt, die Mitte sei drittelt. Es gäbe ein Drittel, die dafür sind, ein Drittel, der indifferent ist und ein Drittel, der dagegen ist. Ich sehe das leicht anders. Ich würde sagen, es ist 1/5 sehr militant dafür. Es ist 1/5 sehr militant dagegen. Und 3/5, die tun einem hinter, also wenn niemand zulässt, off the record, sagen sie, dass sie auch dagegen sind. Oder? Aber die Partei hat genauso wie die SP eine riesige Zerreissprobe vor sich. Der Gerhard Pfister hat heute betont, er hätte, obwohl er sich ja eingemietet hat als Parteipräsident, nie gegen seine Überzeugungen müssen vorgehen. Und da könnte es sein, ja, du musst dir vorstellen, dass er zum ersten Mal hat wirklich seine Überzeugungen, und ich auch gesehen, wie du, er findet das kein gutes Abkommen. Aber dass er da hätte müssen moderieren und irgendwie allen den Schmaus bringen, das ist jetzt schon ein bisschen so. Ich war an mehreren Veranstaltungen von der Mitte zu dem Thema und da hast du gesehen, wie es ihn selber fast verreist. Das Problem hat er, wenn er dann nicht mehr Präsident ist.
Genau, und das sind eben, wie ich vorher betont habe, die sozialpolitischen Konzessionen an die SP, das gehört ein bisschen wirklich zu der DNA von der CVP. Das haben sie immer gemacht, seit dem Zweiten Weltkrieg. Vorher nicht, aber seit dem Zweiten Weltkrieg ist das sehr, sehr verbreitet. Das ist nicht eine Erfindung von Pfister. Aber vielleicht müssen wir jetzt zuerst einmal einen Unterbruch machen zu einem ganz wichtigen Hinweis. Kompass-Initiative wird immer noch gesammelt. Das ist ganz wichtig, dass die Initiative Erfolg hat. Besser gesagt, dass man die Unterschriften zusammenbringt, weil sie will sicherstellen, dass wenn wir über solche wichtige Verträge wie die Rahmenverträge abstimmen, dass es dann sicher ein Ständemehr gibt, weil es ist ein enormer Eingriff in unsere Verfassung, in unsere Souveränität, in unsere Demokratie. Da muss man ein Ständemehr auch haben. Das kann nicht sein, dass man da einfach so tut, als wäre da einfach eine Mehrheit von Zürich, Winterthur und Bern genug. Oder Basel, die haben wir dann auch noch, und Genf und Lausanne, also dass einfach die 5-6 grossen Städte praktisch das Abkommen nachher durchwinken. Das geht nicht. Deshalb, hört gut zu.
Muss die Schweiz bald automatisch EU-Recht übernehmen? Die Kompass-Initiative will genau das verhindern. Bei völkerrechtlichen Verträgen mit dynamischer Rechtsübernahme sollen Volk und Stände mitreden können. Für die Schweiz steht viel auf dem Spiel. Es geht um unsere direkte Demokratie. Unterschreibt darum jetzt die Kompass-Initiative. Mehr Informationen gibt es unter www.kompasseuropa.ch.
Ja gut, wir sind jetzt, wie soll ich sagen, in einer schwierigen Position, weil wir nämlich jetzt auch noch über Österreich hätten wollen reden, aber irgendwo finde ich, diesen Sack machen wir jetzt nicht noch, auch noch auf, es ist ein bisschen viel. So, wir gehen gescheiter noch einmal kurz auf Mitte. Jetzt Nachfolge Gerhard Pfister. Was siehst du da? Wer kommt da? Also, und ich rede jetzt als Präsident, ich rede jetzt nicht über Bundesrat.
Ja, es gibt verschiedene Leute, die die Rolle könnten übernehmen. Ich denke einerseits an Fraktionschef Philipp Regi. Wir haben ihn erlebt hier bei Bern einfach Spezial am 23. Dezember. Er kann das auch gut, so ein bisschen der Common Sense, der vernünftige Spielen. Aber er ist auch ein Dealmacher mit der SP insbesondere, oder? Dafür das ist er, hat er sich, die Rolle ist er reingewachsen. Das könnte sein. Er hat wahrscheinlich nicht grosse Bundesratsambitionen, weil es ist unwahrscheinlich, dass auf die Walliserin Viola Amherd gerade sofort wieder ein Walliser gewählt wird. Dann könnte sich das der Benny Würth vorstellen. Der hat zwar Bundesratsambitionen, weil er aber St. Galler ist, kann er die erst ausspielen nach einem Rücktritt von der Karin Keller-Sutter, obwohl es theoretisch auch anders möglich ist, aber es ist unwahrscheinlich, dass St. Gallen zwei Bundesräte stellt. Er könnte zwischen bis dorthin irgendwie auch den taktisch im richtigen Moment zurücktreten, mit Hilfe von einem Parteiamt eine parteiinterne Profilierung anbringen. Dann denke ich an Reto Nause, Ex-CVP-Generalsekretär. Sein Sitz wackelt im Kanton Bern im Nationalrat und als Parteipräsident könnte er zusätzliche Bekanntheitsgrad zulegen. Dann Martin Gandinas kann man auch da nennen, aber ich glaube nicht, dass er es macht, weil er würde seine Ambitionen auf den Sitz von der Viola Amherd sicher nicht befördern. Ich habe dann noch den Simon Stadler auf die Liste genommen, bin ich aber nicht ganz sicher. Aber er ist auch als Urner Nationalrat der Spagat zwischen bodenständiger Rhetorik und Kompromiss mit links. Das könnte ihm auch gelingen. Einfach, das muss man schon sagen, rhetorisch viel weniger brillant als der Philosophenpräsident Gerhard Pfister.
Gut, und was natürlich auch gilt, du hast es gerade erwähnt, alle Leute, die Bundesrat werden und auch eine Chance haben, jetzt im Sommer Kandidat zu werden, wie zum Beispiel der Martin Gandinas, die werden das nicht machen, sondern es sind genau die du genannt hast, Würth und dann ist vergessen. Der Bregi, wo wissen, ja, wir müssen jetzt 5 Jahre noch warten oder 6 Jahre. Ich meine, der Bregi ist noch relativ jung, auch gut beim Würth, dem läuft ein bisschen Zeit davon, aber jetzt ein Bregi könnte sich auch sagen, sieben Jahre mache ich jetzt Präsident und dann bin ich ein super Kandidat für den Bundesrat, kann auch wieder sein, dann ist so das Walliser Problem gelöst. Aber was ganz sicher ist, und das zeigt nämlich auch ein bisschen, was das für eine Figur war, ist der Gerhard Pfister. Es ist nicht so einfach, den zu ersetzen. Also, ich meine, die Personaldecke ist sehr, sehr dünn. Oder? Weil die ehrgeizig sind, die wollen jetzt noch Bundesrat werden. Und die Einzigen, die eben können sich das vorstellen, sind Leute, die aus anderen Gründen nicht Bundesrat können werden. Was haltest du von einer Co-Leitung? Könnte das auch noch passieren, dass eine CVP-Mitte, wie man so sagt, neuerdings, auch noch auf den Irrsinn aufsteigt von der Co-Leitung?
Es ist alles möglich in dieser Partei. Man könnte dann sagen, der eine Co-Präsident ist Präsident von der CVP, der andere ist Präsident von der Mitte. Es ist möglich und vor allem gibt es sicher auch noch ambitionierte Frauen. Ich muss einfach sagen, ich sehe im Moment mindestens in der Fraktion die Person nicht, die das könnte machen. Und ich finde einfach eine Co-Leitung, also bei der SP funktioniert ja das einigermaßen, aber das hat wahrscheinlich mit der SP zu tun. Ich bin nicht sicher, ob das in der Mitte passiert. Und ich sehe es wie du, es wird wahnsinnig schwierig, oder? Weil alle Vorgänger von Gerhard Pfister haben wahnsinnig Probleme gehabt, die Partei zusammen zu heben. Und wie hat das der Gerhard Pfister gemacht? Weil er sehr viel besser, sehr viel fleissiger war, sehr viel besser draus gekommen ist und rhetorisch sehr brillant war. So brillant, dass er auch Leute manchmal vor den Kopf gestossen hat. Aber er hat sie so auch ins Enkel gestellt und so auf die Linie gebracht, oder?
Dass man eben, hat vor allem.
Er hat dass man eben Deals gemacht hat mit links, ja. Aber man hat sie gezielt gemacht und dann hat man sie auch durchgezogen, nicht in allen Fällen, Ständeräte sind oft ausgeschert, aber doch im Nationalrat hat es immer sehr gut funktioniert, das kann man glaube ich sagen.
Absolut. Und er ist natürlich auch, muss man sagen, ein Liebling von den Medien, weil er eben, wir Journalisten sind ja alles viel einer. Wenn einer mal einmal über den Faust 2 redet, dann haben wir schon das Gefühl, leck du mir, das muss ein guter Politiker sein. Das ist auch ein bisschen eitel von uns selber. Aber wie gesagt, Bilanz ist positiv. Ich glaube, das war einer der grossen Präsidenten von der Mitte. er wird in dem Sinn schon als das in die Geschichte gehen, ob er vielleicht noch Bundesrat wird. Ich weiß es nicht. Ich muss persönlich sagen, ich würde das hoffen. Ich würde das begrüßen. Ich würde auch denken, dass er dann wieder mehr konservativ werden würde. Würde ein bisschen befreien. Wäre gut fürs Land. Gut,
schauen wir weiter. Aber der Todeskuss. Wenn du das empfiehlst, ist der Todeskuss.
Also ich nehme es zurück. Ja, ich nehme es zurück. Ich habe nichts gesagt. Ich bin dagegen. Ich bin für den Martin Gandinas. Da finde ich, also, da meine ich jetzt aber auch ehrlich. Ich habe den erlebt am 6. Leute, wie du weißt, ich habe es schon ein paar Mal erzählt, am 6. Leute. Hervorragend. Rhetorisch brillant. Lustig. Unglaublich gut, unglaublich sympathisch. Nein, also das kann er. Reden kann er auch und Witz machen kann er auch. Vor allem auf Kosten von der Zürcher. Das ist grundsätzlich immer eine positive Sache, wenn man das kann. Weil man muss sich ja den Löwen, an den grössten Löwen, muss man sich können messen. Wer dort Witz machen kann, der hat doch immerhin ein gewisses Selbstbewusstsein. Gut, wir werden sicher noch viel über das Thema reden. Es ist ein interessantes Thema. Es tut eben genau das Jahr, wo Christine Neuhaus ausgerufen hat, also ein langweiliges Jahr, meiner Meinung nach, sehr viel interessanter machen, als sie sich das wahrscheinlich vorgestellt hat, gestern oder vorgestern oder vorgestern, wo sie das geschrieben hat. Gut.
Der Powernap wird Ihnen präsentiert von Schlafwohl. Schlafwohl ist das Schweizer Bettenfachgeschäft mit den besten Preisen. Eine Beratung in einer der 12 Schlafwohl-Filialen lohnt sich auf jeden Fall. Mehr Infos auf schlafwohl.ch.
In dem Sinn, das war es, Bern einfach auf nebelspalter.ch. Dominik Feusi und Markus Somm an dem 6. Januar 2025. Das ist die erste aktuelle Ausgabe von Bern einfach. Wenn ihr die Art von Journalismus gut findet, könnt ihr uns abonnieren. Auf nebelspalter.ch würde ich sehr freuen. Zweitens, ich möchte euch nie entschuldigen, wenn ihr der Meinung seid, CVP ist gleich mal ein guter Name gewesen. Das C ist nicht so schlimm. Also von dem her, macht's gut, bis morgen, gleiche Zeit, gleicher Kanal.